Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich wieder mal auf Renata B. Vogelsang. Du warst ja schon beim ersten Kongress dabei und ich freue mich mega, dass du heute wieder so meine Fragen beantwortest. Stell dich aber trotzdem kurz vor. Du bist
Okay.
visionäre Kommunikationstrainerin, spirituelle Lehrerin, Autorin und Mediatorin. Und vielleicht, dass du dich dann für die, die dich noch nicht kennen, die beim ersten Kongress nicht dabei waren, ganz kurz selber vorstellst.
Du hast schon ganz vieles gesagt. Ich kann auch sagen, ich bin schon lange unterwegs. Ich war 30, als ich mich selbstständig gemacht habe, und ich bin jetzt 65. Also ich bin schon eine Weile unterwegs. Ich habe so verschiedene Phasen in meinem Leben durchlaufen und war in jedem Thema wirklich tief drin. Und das ist das, was ich jetzt als Gesamtheit unterrichte. Und das ist Körper. Ich war ganz lange Körpertherapeutin und habe das international unterrichtet. Und dann habe ich die Sprache dazu genommen, weil ich selber so unglaublich an der Wand gestanden bin und nicht weitergekommen bin in meinem Leben. Ich musste dringend etwas verändern. Und dann war klar, das muss ich unterrichten. Ich habe immer unterrichtet. Und dann habe ich gemerkt, dass das System, in dem wir leben, also zum Beispiel die Ursprungsfamilie, das Team am Arbeitsplatz, der Verein, dass das stärker ist als die Sprache. Also ich kann noch so klar und wertschätzend und authentisch sprechen, wenn ich am falschen Platz stehe, dann hört man mich nicht. Dann habe ich das dazu genommen, und Spiritualität gehört einfach zu meinem Leben, weil ich damit einfach gehe. Das ist mein roter Faden durchs Leben. So, und die vier Dinge, die vier Bereiche, die normalerweise getrennt betrachtet und auch unterrichtet werden, die führe ich zusammen, und dann hat man alles, was es braucht, um zu verstehen, was eigentlich mit einem los ist. So, das war die Kurzversion.
Ja, und ich würde auch gerne direkt einsteigen. Ich habe ja jetzt beim Vorgespräch schon kurz gesagt, ich finde es unglaublich interessant, so sich so eine Familienstruktur mal anzuschauen. Wie ist ja die Kommunikation? Ne? Fangen wir mal an bei Mann und Frau. Ich habe dir eben schon gesagt, ich erzähle meinem Mann was, mein Mann gibt mir da eine Antwort drauf und dann sage ich, das habe ich aber so gar nicht gesagt. Und dann versuche ich nochmal zu erklären, um ihm klarzumachen, worum es mir da geht. Und dann kommt von ihm wieder eine Antwort, wo ich denke, das habe ich so gar nicht gemeint. Also ich finde mal, lass uns doch mal teilhaben da. Was hat da nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte?
Ja, oder? Also das Allerwichtigste, was uns einfach nicht bewusst ist, normalerweise. Ich mache noch einen kleinen Bereich, der so wichtig ist. Wir sind alle geprägt durch unsere ganz frühe Kindheit. Und da haben wir Dinge erlebt, die uns dazu geführt haben, Strategien zu entwickeln. Und unsere Strategien, die wir entwickelt haben, sind abgespeichert in ganz tiefen Teilen des Hirns. Da haben wir keinen bewussten Zugriff drauf, außer man lernt, das zu erkennen und hat dann einen Zugriff. Aber normalerweise, wenn man da nichts macht und sagt, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann haben wir keinen Zugriff auf diese Muster. Und ganz häufig sind wir dann in Missverständnissen, weil wir etwas anderes hören aufgrund von unseren ursprünglichen Mustern. Das ist das eine, das ist so das Persönliche. Und dann kommen ja zwei Menschen in eine Partnerschaft aus unterschiedlichen Familiensystemen. Und in diesen Familiensystemen wurden Werte gelehrt, ohne dass man darüber spricht, dass wir transportieren unsere Werte, ohne dass uns das wirklich sehr bewusst ist. Normalerweise, wenn ich sage, kannst du mir mal fünf Werte, die dir wichtig sind, so einfach sagen, ohne zu überlegen, dann sagen die Leute, ich weiß es nicht. Also das ist uns nicht sehr bewusst, oder? Du kannst dir mal überlegen, ob du gerade so aus dem Stegreif fünf deiner Werte sagen kannst. Das können die wenigsten. Und die, die es dann können, die haben sich damit beschäftigt. Das heißt, da kommen Leute aus zwei unterschiedlichen Familiensystemen, wo sie Werte gelernt haben. Und normalerweise klären wir unsere Werte nicht ab miteinander. Das führt so zusammen und dann geht man weiter. Und ich habe häufig erlebt, wenn ich Paare in Kommunikationstrainings oder Paare in Sitzungen hatte, Paargespräche, dass wenn das klar wurde, dann haben die gesagt, ja, Kunststück, haben wir immer Erziehungsdebatten bei uns. Wir haben ja so andere Werte in den Ursprungsfamilien, oder? Dann ist es klar geworden. Und das spielt eben auch mit, wenn ihr einander nicht hört. Es kann ja auch ganz gut sein, dass du deinen Mann nicht hörst und er nichts dazu sagt. Oder dass wir, ich sage dann, wie du es lösen kannst. Ich sage noch ein bisschen so rundherum, wie das überhaupt passiert, oder? Das kennen alle, das kennen wir alle, was du beschreibst. Oder wir sagen etwas und dann kommt eine Antwort, die total nicht das ist, was ich mir gewünscht hätte. Oder? Und dann probieren wir es nochmal. Und dann probieren wir es nochmal und sagen es nochmal. Das bringt einfach nichts. Weil das, was wir hören, gefiltert ist. Oder ihr könnt mal, auch ihr da draußen, ihr könnt mal schauen, wie ihr filtert. Das kann man machen, indem man total verlangsamt im Gespräch und Rückmeldung gibt. Also zum Beispiel, wenn mein Gegenüber etwas sagt, kann ich sagen, ich möchte gern, dass ich dich wirklich verstehe und nicht einfach eine Annahme habe, was du mir sagen willst. Das ist nämlich das, was wir normalerweise machen. Dass wir Annahmen haben, weil ich dich ja kenne, mache ich die Annahme, dass du mir jetzt das und das wieder mal sagen willst. Das kennen wir alle. Und dann sind wir bereits auf dem Holzweg, weil wir es nämlich nicht, wir haben nicht zurückgefragt. Wir haben nicht gesagt, kann ich dir noch mal sagen, was ich verstanden habe. Stimmt das? Ist es das, was du mir sagen willst? Und dann kann die andere Person sagen, ja, zum Teil. Warte, ich sag noch mal den Teil, den ich anders gemeint oder anders gesagt habe. Magst du noch mal hören, oder? Und wenn du etwas sagst und eine andere Antwort bekommst, und dein Gegenüber nicht sagt, willst du mir das und das sagen? Ist es das, was du meinst? Dann kannst du rückfragen und sagen, es ist nicht ganz genau das, was ich gemeint habe. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob ich es so ausdrücken konnte, dass es für dich klar geworden ist. Also nicht im Sinne von, kannst du mir jetzt mal sagen, was du verstanden hast? Was? Du hast es nicht verstanden. Also typisch, oder? Das kennen wir alle. Das kennen wir alle, oder? Nein, nicht so. Das ist eskalierend. Sei gleichwertig. Sei gleichwertig. Und sei dir bewusst, dass du genauso wenig und ganz häufig nicht verstehst, was dein Gegenüber sagt. Das hat sich mir einfach so gezeigt in diesen, es sind 25 Jahre und drüber, dass ich Kommunikation unterrichte. Und da kann man natürlich, in diesen Zeiten hab ich x-mal solche Dynamiken auseinandergenommen mit den Leuten. Und es hat sich immer gezeigt, dass wenn man meint, man hat es total richtig verstanden, dass es nicht unbedingt stimmt. Das sind Annahmen. Und da kann am Anfang, findet man das doof. Oder? Dann findet es das Gegenüber doof. Was, jetzt muss ich dir noch repetieren, was du gesagt hast. Ich verstehe dich ja schon, oder? Und dann kannst du sagen, ich möchte so gerne sicher sein, dass ich mich so ausgedrückt habe, dass es für dich verständlich ist. Und damit ich sicher sein kann, dass ich mich so ausgedrückt habe, bitte ich dich, mir nochmal zu sagen, was du verstanden hast. Kannst du fühlen, was das bedeutet an Respekt gegenseitig, oder? Und an Verlangsamung und an Gleichwertigkeit. Und wenn das Gegenüber dann nicht das sagt, was ich gemeint habe, es ist ja nicht so, dass ich immer präzise bin, oder? Dann meine ich, wenn ich eine Abkürzung nehme in dem, was ich sage, man versteht mich. Und dann ist aber klar, dass man mich nicht verstehen kann, oder? Und dann ist es gut, wenn ich nachfrage. Und wenn ich es ganz, ganz mir sicher bauen will, dann mache ich vorher ein Gespräch, du zum Beispiel mit deinem Mann. Und dann sagst du, ich habe ein Interview geführt mit der Renata und die hat mir einen Tipp gegeben. Ich möchte dir den gerne erzählen, weil ich das gerne ausprobieren möchte. Magst du zuhören? Ich mache mir die Tür auf. Merkst du, ich mache mir die Tür auf. Magst du zuhören? Und dann sagt er, ja, erzähl mal. Und dann kannst du das erzählen. Das kannst du da draußen auch mit deinen Leuten. Und dann könnt ihr eine Vereinbarung treffen und sagen, können wir das mal ausprobieren? Und dann hast du automatisch eine Verlangsamung und du hast auch dich besser im Visier. Also du hast dich auch besser im Fokus. Weil wir ja immer diesen Fokus auf das Du haben und denken, dass das Du jetzt wieder nicht kapiert hat, worum es geht. Das ist nicht so. Normalerweise habe ich ebenso nicht kapiert, worum es geht. Oder? Ist das eine Antwort auf deine Frage?
Ja, und das hört sich gerade so spielerisch an. Das ist schön. Ja. Das ist nicht so, hörst du mir schon, da ist ja sonst immer so ein kleiner Vorwurf dabei, ne? Du hörst mir ja gar nicht richtig zu. Das habe ich dir schon wieder erklärt, da hast du mir immer noch nicht richtig zugehört. Ne? Wo bist du denn mit deinen Gedanken?
Und dieses, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, auch wenn es nur meine ist, das ist einfach nicht günstig, wenn du es mit dieser Haltung machst. Es ist, wie soll ich das sagen? Es ist günstig, wenn es nicht automatisch so ist, dass dein Gegenüber dir zuhören muss und immer bereit sein muss. Also können wir auch nachfragen und sagen, du, ich würde dir gerne etwas erzählen. Bist du gerade offen dafür? Weil auch wir selber sind häufig nicht so offen, dass wir sagen können, ja, ich bin jetzt hier an was dran, lege ich nieder, ja, ich höre dir zu. Und dann mache ich eine Tür auf. Das ist nicht immer so. Und ich finde, das ist gut, wenn wir das wissen, auch von uns, dass wir nicht immer bereit sind. Und es braucht ja einen Fokus und eine Aufmerksamkeit, wenn ich etwas mitteilen möchte und, Entschuldigung, und mein Gegenüber das in der Tiefe verstehen soll. Dann brauche ich einen Fokus und mein Gegenüber braucht einen Fokus. Und dann ist es gut, wenn ich nachfrage, ob das Gegenüber bereit ist, jetzt was zu hören. Oder? Merkst du, dann machst du die Tür auf. Dann machst du die Tür auf und dann wird es tatsächlich einfacher.
So. Und wir können ja beide davon lernen, ne? Das ist ja so, dass wir beide von lernen können. Das kommt ja bei meinem Gegenüber ganz anders an. Bei meinem Partner jetzt zum Beispiel, bei meinem Mann kommt das ganz anders rüber, wenn ich sage, hast du jetzt Zeit, möchtest du mir jetzt mal zuhören, ne? Und nicht hier so, kannst du mir das mal gerade geben und ich erzähle dir jetzt noch was dazwischen.
Genau, möglichst zwischen Tür und Angel, nicht? Mhm. Genau, das funktioniert nie. Und dann haben wir den Vorwurf immer gleich auf den Lippen, weil wir behaupten, dass das Gegenüber uns sowieso nie zuhört. Das sind ja dann die Geschichten. Nicht immer, nie, sowieso. Geht nicht. Das geht nicht.
Ja. Das ist spannend, das kann ja gar nicht funktionieren im Endeffekt. Weißt du, wenn du das so erklärst, ist das total logisch, das kann gar nicht funktionieren.
Geht nicht, es hat immer einen Teil von Abwertung drin, und zwar entweder von mir selber, mein Mann hört mir nie zu, das ist ja dann es ist so beides, nicht? Das ist einerseits eine Selbstabwertung von, ich bin dem das offenbar nicht wert. Das kommt ja häufig vor. oder dass wir das Gegenüber abwerten und sagen, der hört mir ja nie zu, der ist zu doof. Oder so. Oder der war schon immer so, der ist ja nicht offen. Oder ach, es gibt so viele solche Meinungen, oder? Und sie stimmen alle nicht. Und es ist erlaubt, nicht bereit zu sein, zuzuhören. Es ist erlaubt, dass ich jetzt gerade keine Antennen offen habe für dich. Und das bedeutet nicht, dass ich dich nicht liebe. Es bedeutet nur, dass ich jetzt im Moment einen anderen Fokus habe. Punkt. Das ist nichts Dramatisches. Die Frage ist, wie groß ist mein Druck in mir drin, dass ich jetzt das unbedingt mitteilen muss. Aber das ist mein Druck, das ist nicht der Druck meines Gegenübers. Das hat mit mir zu tun. Und da bin ich für die Regulierung verantwortlich. Oder? Wir meinen ja, wir können unser Gegenüber so kurz missbrauchen, nicht? Kannst du mir jetzt bitte mal zuhören und dann noch die richtige emotionale Reaktion zeigen, damit es mir dann wieder gut geht? Super. Oder?
Es kann nur schief gehen, oder?
Ja, kann nur schief gehen. Da ist immer eine Form von Eskalation mit dabei. Also da braucht es auch Sorgfalt. Und das heißt nicht vorsichtig sein, sondern es ist einfach eine Form von Sorgfalt mit, wie gehe ich in Beziehung zu mir und zum Gegenüber. Auch zu mir. Das hat immer auch was mit mir zu tun.
Ja, die Selbstverantwortung.
Genau, genau. Mein Gegenüber muss überhaupt nichts. Ich bin selber verantwortlich für meine Regulierung. Ich muss meinem Gegenüber die Welt nicht erklären. Die Welt, dieses Gegenüber hat ja auch ein gewisses Alter und hat auch schon gelebt. Also bitte. Was ich machen kann, ist sagen, möchtest du gerne hören, wie das in mir ausschaut? Und dann zeige ich mich. Oder? Das ist was ganz anderes.
Ja, das hört sich auch viel weicher an. Das ist eine Einladung. Ja.
Das ist schön. Also nicht mal eine Einladung, sondern es ist, oder eine Einladung, nein, überhaupt nicht. Ich mache nicht eine Einladung. Das, was ich mache, wenn ich frage, möchtest du gerne von meinem Innern etwas hören, dann mache ich eine Anfrage, keine Einladung. Da stelle ich mich wieder drüber, über das Gegenüber und sage, wenn ich etwas von mir erzählen möchte, das ist mein innerer Druck oder das ist mein inneres Bedürfnis, dann mache ich nicht eine Einladung fürs Gegenüber, sondern ich mache eine Anfrage. Und wenn das Gegenüber ja sagt, dann zeige ich mich und schaue, ob das Gegenüber das empfängt oder nicht. Es ist eine Anfrage, es ist keine Einladung. Merkst du den Unterschied?
Ja. Also ich hatte jetzt so gedacht, weißt du, ich lade dich jetzt ein, dass ich quasi mit dir etwas teile. So habe ich das gesehen. Das widerspricht natürlich wieder dem, dass du eben gesagt hast, es kann ja sein, dass mein Gegenüber gerade keine Lust hat.
Weshalb eine Einladung? Das ist nicht ganz präzise. Ich bin ja dort total messerscharf mit, was machen wir eigentlich? Weil ich das so wichtig finde, dass ich präzise bin in meinem Ausdruck. Weil wenn ich das Bedürfnis habe, etwas mitzuteilen und normalerweise eine Reaktion zu bekommen vom Gegenüber, dann ist das mein Bedürfnis. Da habe ich ein Bedürfnis und zumindest einen kleinen Druck oder einen großen Wunsch. Sonst würde ich das nicht machen. Oder? Und das Gegenüber kann dann schauen, was es damit macht. Und wenn es das empfängt, was du zeigst und mitteilst, und es dankbar ist dafür, dass du dich zeigst, dann ist das eine Antwort an dich, die dich nährt. Oder? Die nährt dich. Wenn dein Gegenüber sagt, ich danke dir so sehr, dass du dich gezeigt hast in dem, was du hier erzählt hast. Und das freut mich oder das berührt mich oder ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil das war ja ein Thema zwischen uns und das entlastet mich jetzt. Oder? Dann ist der Raum frei. Dann ist der Raum zwischen den beiden Menschen frei und das ist erwartungsfrei. Und sonst ist es nicht erwartungsfrei. Oder? Ist es verständlich, Doris?
Ja. Ich habe jetzt gerade so für mich gedacht, dass ich in dem Moment dann auch richtig präsent bin.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, da sollten wir vielleicht alle ein bisschen drauf achten.
Mehr als ein bisschen.
Ja,
ich
ja.
Bin unterdessen wirklich am Punkt, an dem ich finde, wir müssten das wirklich früh lernen. Und wenn wir es nicht früh gelernt haben, dann ist es wirklich wichtig, dass wir es nachher lernen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern in der Tiefe, damit wir es verstehen für uns und dann etwas ganz anderes im Leben passieren kann. Also das Leben wird dann friedfertiger. Und es ist eine ganz, ganz, es ist eine ganz starke Qualitätssteigerung des eigenen Lebens. Also es ist eine völlig andere Lebensqualität. Ich komme ja aus der Wutecke und aus der Ecke Recht haben und ich erkläre dir die Welt und so. Deshalb weiß ich so genau, wie das funktioniert. Und das ist einfach, das ist nicht lustig an dem Ort. Das ist schmerzlich, wenn man dort ist. Und die Welt ist einem nicht freundlich gesinnt. Oder?
Ja. Und du hast gerade so ein schönes Stichwort gebracht. Nicht früh genug, wir können nicht früh genug anfangen. Ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass ich das bei meiner Mutter, ne, 84, erlebe mit meinem Enkel, 3,5. Der fragt uns ja gerade ein Loch im Bauch, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Und meine Mutter dann irgendwann, weil das so ist. Warum ist die Banane krumm? Und da höre ich sie immer und denke, ja, deine Antworten, die haben mir damals als Kind schon nicht geholfen. Und ich finde das so wichtig, dass wir auch die Kinder ernst nehmen. Und wie siehst du das so in den Familien? Da ist ja immer, frag nicht so viel und du schon wieder. Wie nimmst du das so in den Familien wahr, wie das da so abläuft? Oder sagen wir so, wie können wir da besser auf die Kinder eingehen?
Also ganz grundsätzlich, und das ist mir ganz wichtig, das hat man zur Zeit, als ich Mutter geworden bin, noch nicht gewusst. Ich bin Anfang 80er bin ich Mutter geworden. Ich habe einen 40-jährigen Sohn. Und jetzt weiß man, dass die ersten drei, die zentralen Jahre sind, um zu lernen, Beziehungen, in Beziehung zu sein, sich abgrenzen zu lernen, die Welt zu erkunden und nicht gehorchen zu müssen. Es ist unglaublich. Also in diesen Jahren lernen wir, ob wir empfangen sind und uns ausdrücken dürfen oder ob das nicht erlaubt ist und ob wir uns entweder zurückziehen oder uns zur Wehr setzen und mit Schreien und ich weiß nicht was, Tobsuchtsanfällen und allem. Das gehört in diese ersten 3 Jahre. Und dort entwickeln wir die Strategien und unser Bewusstsein dafür, wie die Welt für uns gestrickt ist. Und zwar wirklich, ob wir sein dürfen, wie wir sind, oder ob wir uns alles, was mit Liebe und Zuwendung zu tun hat, verdienen müssen. Also ob wir so und so sein müssen, damit alles, was mit Wenn, Dann zu tun hat. Und das heißt nicht, dass die Eltern sich, ich weiß nicht, wie krummlegen müssen, dass dieses Kind jetzt gut rauskommt. Überhaupt nicht. Dann sind wir schon wieder beim Verdienen, nicht? Sondern es geht darum, zu schauen, wie sind denn die verschiedenen Bedürfnisse? Worum geht es denn jetzt hier? Und wenn ein Kind einem Löcher in den Bauch fragt, dann darf man auch zwischendurch sagen, ich weiß es nicht. Oder man darf zwischendurch sagen, jetzt wird es mir gerade zu viel, können wir eine Pause machen? Oder dann weiß das Kind, woran es ist. Und die Eltern sind immer noch in Verbindung, oder? Und das Kind kann, und dann kann man miteinander verhandeln, bereits in diesen jungen Jahren. Ich hatte eine Kursteilnehmerin, die war immer, wenn sie müde war, dann war sie einfach nicht gut drauf. Dann wurde sie wütend, ärgerlich, ich weiß nicht was. Irgendwann haben die Kinder gemerkt, dass das so ist und haben angefangen, bereits die kleineren Kinder haben angefangen zu sagen, Mama, geh doch einen Moment dich hinlegen und dich ausruhen. Oder? Mhm. Die wissen auch, worum es geht. Also man muss da nichts verbergen und die Eltern, die müssen sich das gute Elternsein auch nicht verdienen. Das ist ja ganz häufig auch so dieser Anspruch, ich muss eine gute Mutter oder ein guter Vater sein. Oder deine Mutter wird es dann irgendwann einfach zu viel. Dann findet sie, weißt du was, kannst du aufhören darum. Das ist das, was man in der Generation deiner Mutter gesagt hat, oder? Ganz genau. Dann ist es zu viel. Die haben nichts erzählt von sich, weil sie angenommen haben, nicht alle, aber ein großer Teil, weil sie angenommen haben, dass sie die Kinder erziehen müssen. Also, dass die jetzt gebogen und in die richtige Struktur gebracht werden müssen, weil man damals noch nicht gewusst hat, dass das Hirn plastisch ist. Also das ist auch eine Generationengeschichte, gell? Und natürlich ist es einfach wichtig, dass man einerseits mit dem Kind in Verbindung ist und andererseits aber auch die eigene Autonomie haben darf, und das darf das Kind auch haben. Das sind die beiden Sachen, die für uns wichtig sind. Dass wir in Verbindung sind und zugehörig sind und dass wir autonom sind und die Welt erforschen können. So wie wir gestrickt sind. Und das, was ich beobachte und was mich wirklich sehr bedrückt, ist, wenn ich so viele Eltern sehe, die gerne mit Kindern, die gerne im Kontakt wären, und die Eltern schauen ins Handy, telefonieren, sind nicht präsent. Und das heißt nicht, dass man als Eltern immer präsent sein muss. Wir sind als Eltern auch nur Menschen. Aber die Frage ist, wie geht diese Qualitätszeit, die man miteinander hat? Und wie kann diese Verbindung mit dem Kind denn wirklich stattfinden, dass die Verbindung, ich sag mal, gesund ist? Also gesund ist so ein schwieriges Wort, gell? Dass die blüht, so kann ich sagen. Also dass da keine Angst ist, dass da kein Rückzug ist, der aus Unfähigkeit entsteht, sich zu verbinden. Also wenn ich mich nicht verbinden kann und aus irgendeinem Grund nicht empfangen werde, dann ziehe ich mich ja häufig zurück. Und ausflippen ist auch eine Art von Rückzug, oder? Das ist die Frage. Wie kann man verbunden sein und wie kann man autonom sein? Und das gilt für alle in der Familie. Oder? Ist das eine Antwort auf deine Frage? Doris.
Ja, ich habe mich da gerade selber gesehen. So als Kind, also zu mir gehörte der Rückzug, weil ich habe mich, wenn ich Fragen gestellt habe, ja, ist ebenso, habe ich sehr, sehr oft gehört. Vielleicht, weil das nicht der richtige Zeitpunkt war oder weil meine Eltern es mir gerade nicht erklären konnten, wollten, ich weiß es nicht. Aber das macht ja was mit einem. Ich habe dann irgendwann, ich habe mich wirklich zurückgezogen, wo ich gedacht habe, ja, ihr habt ja gar keine Lust, meine Fragen zu beantworten. Und dann versucht man ja auch, das zu kompensieren. Kriege ich denn stattdessen Antworten? Ja, dann suchen wir ja schon nach Ausweichmöglichkeiten. Ja.
Und deshalb ist es so wichtig, dass bewusst ist, dass diese ersten Jahre einfach so zentral sind. Die sind so zentral. Und ich finde wirklich, wenn uns das als Eltern bewusst ist und wir mit den Kindern diesen Weg der Begleitung gehen, also nicht des Erziehens, sondern der Begleitung gehen und die Kinder unterstützen, dass sie einerseits Grenzen kennenlernen, das dürfen die auch, oder? Die dürfen auch lernen, dass es Grenzen gibt. Meine Grenzen, die Grenzen auf der Straße, die Grenzen im Wald. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal, wenn das Kind etwas ausprobieren will, sage nein und das ist gefährlich, sondern wie kann ich das Kind unterstützen? Das sind die Väter sehr viel besser als die Mütter. Wie kann ich das Kind unterstützen, dass es etwas ausprobiert, das es noch nicht kann? Und sei so gut da draußen, wenn du kleine Kinder hast, hindere nie ein Kind daran, das auszuprobieren und zu erreichen, was es gerade jetzt ausprobieren und erreichen will. Lass es machen und sag nicht, guck mal, du musst es halt so machen, dann geht es schneller. Und dann zeigst du deinem Kind, wie du es machen würdest. Nein, es soll auf seine Art und Weise rausfinden, wie es das machen kann. Und dann, wenn es gelingt, hat das Kind erstens eine Lernerfahrung. Es hat total viel Glückshormone im Blut, weil nämlich etwas gelungen ist und man einen Haken machen kann dran und sagen kann, yeah, es ist gelungen. Und das nächste Mal hat es das Selbstvertrauen, dass ihm wieder etwas gelingt, was noch nie gegangen ist. Ganz wichtig. Und gebt bitte den Vätern hier Raum, weil die sind so viel besser. Die Mütter wollen immer schützen. Und die Väter, die sind wirklich super. Die sagen, komm, wir probieren das und machen und tun. Toll. Ich liebe die Väter.
Ja, und
Können
einfach
die
mal auf den
Mütter?
Baum klettern lassen, oder?
Genau.
Heute ist ja so, es kann ja immer was passieren. Es könnte. Ich höre dann immer, es könnte, ja, es könnte aber auch nicht.
Es ist, wenn ich denke, was wir als Kinder alles gemacht haben. Da war kein Baum zu hoch, da waren wir auf jeder Kletterstange, da war alles, ja, und zwischendurch ist man irgendwie hingeflogen. Und dann. Das war nicht schlimm. Dann ist man aufgestanden und hat gesagt, okay, verbinden, Mama, verbinden, oder? Oder so. Aber wenn die Angst der Eltern, also wenn die Eltern ihre Angst übertragen, dann trauen sich die Kinder nichts mehr zu. Das geht einfach nicht gut, oder? Ich sage nicht, man soll unvorsichtig sein und die Kinder irgendwo reinrasseln lassen, wo es gefährlich ist. Aber ich meine hier, lasst doch die Kinder mal ausprobieren. Einfach das. Dass sie ausprobieren können, wie sie es denn machen würden. Die sind nämlich clever. Die sind clever.
Ja, und die haben ja manchmal sogar die besseren Lösungen.
Oh ja.
Wenn ich dann an meinen
Oh
Enkel denke,
ja.
denke ich manchmal, hey, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Super
Ganz
Idee.
genau. Die haben manchmal Lösungen, auch beim Verhandeln, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Die haben manchmal Lösungen, da würden wir Erwachsene überhaupt nicht drauf kommen. Das ist super. Also man kann die wirklich machen lassen.
Ja, wir können uns noch was abschauen, ne? Wir können uns da wirklich noch was abschauen, diese Leichtigkeit, die haben.
Ja, und auch dieses können wir das Leben bitte ausprobieren. Das Leben muss nicht perfekt sein. Das Leben ist lebendig. Und Lebendigkeit ist nicht Perfektion. Nie. Weil es ja immer gleich weitergeht. Und wenn ich es perfekt will, dann wird es statisch. Kannst du ausprobieren. Du kannst es ausprobieren, wenn du etwas perfekt haben willst. Und ich meine nicht die Perfektion, so dieser Wunsch nach, ich mache es so gut wie möglich. Natürlich. Das ist so diese Umsetzungskraft und ich will, dass es toll wird und gut wird. Natürlich. Aber wenn es dann statisch wird, weil es noch besser werden müsste und es immer noch nicht gut genug ist, weil ich nicht sicher bin, ob es in mir gut genug ist, dann wird es unlebendig. Oder? Und das haben wir, viele von uns haben das so erlernt und sind da immer noch manchmal zumindest drin. Also wie kannst du dem Lebendigen die Tür aufmachen? Oder? Und dann sind wir wieder so bei der, was für eine Schwingung ist denn erlaubt? Oder? Das drückt ja immer auch was aus.
So. Ja, das ist ja, also man hört es ja bei vielen heute so, da habe ich jetzt keine Zeit für und das passt jetzt gerade nicht und das verschieben wir. Und ich finde, das nimmt ganz, ganz viel von diesem Lebendigen einfach, weil es muss immer alles passend sein. Muss in diese Zeit passen, das muss in meine Stimmung passen und damit wird es ja schon wieder alles kompliziert.
Ja, es ist die Frage, für mich ist da die Frage, ob ich Räume öffnen kann, in denen nichts verplant ist, vor allem auch mit den Kindern. Kann man einfach sein mit den Kindern? Die brauchen nicht immer so viel Abwechslung und Unterhaltung und nochmal was Besonderes. Oder? Die brauchen das gar nicht. Das entsteht dann aus denen. Und ich staune immer wieder und bin begeistert, wenn ich sehe, mit wie wenig Kinder spielen. Und mit wie wenig. Ich sehe manchmal diese Plastik-Kinderzimmer, wo sich die Plastikspielzeuge häufen und du merkst, ich habe eine Meinung drüber. Ich habe eine Meinung drüber. Ich habe über das Gehäufte habe ich eine Meinung und ich habe auch eine Meinung über Plastik, obwohl das auch sehr toll sein kann. Aber kann es denn auch einfach sein, zum Beispiel im Wald oder ich weiß nicht. Wir hatten einen Friedhof in der Nähe und der war total schön angelegt. Und wir waren häufiger mal auf dem Friedhof am Spielen mit den Kindern, weil das cool war. Da hatte es Bäume, da hatte es Spielsachen, da hatte es einen Teich mit Wasservögeln. Und es war auch so angelegt, dass die Tiere wirklich auch gekommen sind. Manchmal, wenn es uns zu mühsam war, der Wald war nur ein bisschen weiter, wenn es uns zu mühsam war, in den Wald zu gehen, sind wir im Friedhof einfach spielen gegangen. Also es muss nicht ganz etwas Spezielles, es muss auch nicht der spezielle Wald sein, sondern es kann einfach in der Nähe sein und dann mal schauen, was dann entsteht. Oder traust du dir das zu? Oder traust du dir zu, dass es deinem Kind mal ein bisschen langweilig wird? Ist ja nicht schlimm. Langeweile ist das, was die Kreation fördert. Das kreative Sein. Das haben wir total vergessen. In dieser geplanten Welt, nicht? Kann ich Räume öffnen, in denen nichts ist? Sondern nur ich und mein Kind oder meine Kinder oder unsere gesamte Familie, was auch immer.
Ich erlebe das ja bei meinem Enkel, ne? Da fängt er dann ruckzuck an, der hat immer so wunderschöne Ideen. Sollen wir Gespenst spielen? Ich weiß gar nicht, wie er auf Gespenst kommt, keine Ahnung. Und dann spielen wir einfach irgendwas. Und ich finde das dann immer so, das, was du auch eben gesagt hast, wenn das alles so vorgefertigt ist, so, ne? Geh mal in dein Kinderzimmer, da sind die ganzen Spielsachen, jetzt spiel mal schön. Und dann sage ich dem auch noch, womit er spielen soll am besten. Na, und der möchte vielleicht aber gerade mit mir hier Gespenst verstecken oder sonst irgendwas spielen. Und ja.
Ich denke sogar, es gibt ja so vorgefertigte Mandalas, die man dann ausmalen kann. Und wenn ich denke, wir haben dann Wunderblumen, haben wir dem gesagt, als Kinder, wir als Kinder, also vor vielen Jahren. Dann haben wir eigentlich Mandalas gemalt mit unserer Fantasie. Und das waren dann unsere Mandalas und die waren nicht bereits vorgefertigt. Oder dieses immer vorgefertigte. Ist, das lässt ja meinem freien Lauf nicht so viel Spielraum. So. Und
Ja.
Gespenstspiel ist ja super, nicht?
Es geht so.
Für die Kinder ist das super.
Ja, für die Kinder ist das toll, genau. Ich spiele ja auch immer schön mit, aber no, das spielen wir dann so eine Zeit lang und dann will er wieder irgendwas bauen. Und er hat ja dann so, wir sind da manchmal mit zwei, drei Sachen und das ist dann ein riesen Feuerwehrhaus und das wird dann, und das ist ja immer so schön, die Kinder sehen das ja wirklich. Ja, das ist schön, da mit in diese Welt einzutauchen für mich. Ja.
Ja, und dann wird es ja, also ich habe wieder gelernt, die Welt zu sehen, als mein Sohn klein war, weil da ja alles so langsam und so mit so viel Fantasie ist, dass man einfach wieder in diese Fantasie eintauchen kann. Dann habe ich mich erinnert, dass ich die ja auch hatte, oder? Die haben wir ja alle.
Und die dürfen wir wiedererwecken, würde ich mal sagen. Ne? Also die Kinder zeigen es uns ja. Ich finde das so traurig mit der Zeit. Ich höre das von so vielen, ne? Die immer sagen, habe ich keine Zeit für. Wenn ich nach Hause komme, dann wird das Essen gemacht, dann wird der Haushalt gemacht. Ich weiß nicht was. Und dann abends habe ich dann Zeit für die Kinder. Ja, aber abends sind die
Sind die
Kinder auch
Kinder?
schon müde und gehen dann ins Bett.
Es ist total antizyklisch für die Kinder, oder? Weil die Kinder wären eigentlich bereit am Morgen. Und dann müssten sie am Abend dann bereit sein für die Eltern, weil die dann Zeit haben. Kunststück wird es dann manchmal schwierig mit Schlafen gehen. Oder es ist antizyklisch für die Kinder. Verlangen wir wirklich viel von den Kindern an Anpassung?
Ja, weil das wieder alles passend sein muss, oder? Es muss dann wieder alles so passend sein in meinen Alltag, oder?
Ja,
Ja.
die Kinder müssen sich wirklich an das anpassen, was die Eltern da an Planung haben. Und ich bin überhaupt nicht Freundin von diesen alten Bildern der Mütter und die Mutter muss zu Hause sein und allen zur Verfügung stehen. Ich habe immer gearbeitet, bis auf im ersten Jahr war ich zu Hause. Und dann hab ich reduziert wieder angefangen. Aber ich finde, die Präsenzzeiten müssen wirklich in den ersten Jahren groß genug sein, dass man mit den Kindern mit Muße in den Alltag kommen kann und dort die Verbindung stärken kann. Oder? Es braucht diese Zeit miteinander. Finde ich schon. Und ich sage hier die Mütter, weil die Mütter einfach in den ersten Jahren so unglaublich wichtig sind, aber natürlich meine ich auch die Väter. Und die Mütter, ich sage das noch, die Mütter sollen es bitte genießen, weil irgendwann sind die Mütter einfach nicht mehr gefragt. Ungefähr zwischen 11 und 14 müssen die Väter diesen Transit ins Erwachsenenleben mit den Kindern machen. Und die Mütter sind ungünstig, weil die Mütter wollen immer diese Kinder beschützen und wissen sowieso immer schon, wer was machen muss. Und die wissen es immer am besten. Und es ist ein bisschen beleidigend, so zu merken, dass man einfach nicht mehr an erster Stelle steht. Das ist schon ein bisschen beleidigend, nicht? Weil die Mütter waren ja die Wichtigsten, nicht? Also die waren auf dem Thron. Und dann irgendwann sind sie nicht mehr, sie sind zu beschützend, sie sind zu wenig erlaubend, sie trauen ganz häufig den Kindern zu wenig zu. Und es ist gut, wenn sie dann einen Schritt zurücktreten und den Vätern das Feld überlassen. Nicht ganz, aber vermehrt. Mhm. Und den Vätern, das ist Kommunikation und System, und den Vätern nicht immer da reinreden und sagen, was sie zu tun haben. Das ist ja eines der beliebtesten Hobbys der Mütter, den Vätern zu sagen, was sie zu tun haben mit den Kindern. Ich bin absolut Freundin davon, dass die Mütter die Klappe halten sollen, wenn ich das mal so sagen darf. Und aufhören sollen, diese Väter zu bevormunden. Die wissen schon, was zu tun ist. Das sind ja Partner und nicht ihre Söhne, mit denen sie dann sagen, wenn sie dann sagen müssen, du musst jetzt das und das machen. So. Wenn die Mütter eine Sorge haben, im Zusammenhang mit dem, was die Väter machen, dann können sie das auf partnerschaftlicher Ebene besprechen und sagen, ich muss da ein Gespräch führen mit dir. Ich bin wirklich unruhig. Können wir da besprechen, wie das für dich geht? Und was machst du eigentlich? Und kannst du mal sagen, wie es für dich ist? Oder? Welche Mutter kann sich erkennen hier draußen?
Ja, ich habe gerade gedacht, da sind wir wieder am Anfang, die Kommunikation. Und das ist dann wieder spannend. Ja. Ja, wir sagen den anderen immer gerne, wie es geht und wie wir es gerne hätten. Und ja.
Und dass vor allem das, wie wir es gerne hätten, das Richtige ist.
Das kommt noch dazu. Kann nicht funktionieren.
Oder? Es muss gleichwertig sein, sonst geht es nicht. Es geht es einfach nicht.
Ja. Oh, das ist so wichtig, die gute Kommunikation. Und ob das jetzt auf Paarebene ist oder generell in der Familie. Oder mit anderen.
Es ist eigentlich total egal. Mhm. Es ist einfach gut zu wissen, wie sehr das System mit reinspielt. Oder wir hatten jetzt ein paar systemische Momente während unseres Gesprächs. Und das zeigt einfach, das System ist immer mit dabei. Es ist uns normalerweise nicht so bewusst. Und es ist einfach gut zu wissen, wo mein systemischer Platz ist. Das ist super zu wissen. Dann werde ich besser gehört, wenn ich am richtigen Platz stehe. Ich bin die Jüngste in meiner Familie von 4 Kindern. Und ich habe aber eine starke Umsetzungskraft. Wir sind alle so Selbstständige. Wir haben alle eine große Umsetzungskraft und ich bin die, die am meisten rausgeht. Und ich hatte immer den Eindruck als junge Frau, dass man mich dann besser, also dass man mehr auf mich hören müsste. Bis ich dann verstanden habe, und ich wurde natürlich nicht gehört, bis ich verstanden habe, dass mein Platz in dieser Familie der 4. Platz ist der Kinder. Das ist der letzte Platz in der Familie. Ich bin die Letzte, die in diese Familie hereingekommen ist. Und dieses vorne stehen und oder hier an einem Kongress reden oder in die Welt schreiben, was ich ja auch mache, das muss ich nicht in meiner Familie machen. Da bin ich auf dem letzten Platz, oder? Und als ich das verstanden habe, war es für mich sehr viel angenehmer, überhaupt, sowohl in der Familie wie auch in der Welt. Ich habe dann gemerkt, ich kann das ja irgendwo machen und es hat genug Gelegenheiten für mich, dass ich da mich ausdrücken kann und diese Umsetzungskraft leben kann. Also schau mal, wo dein Platz ist in deinem System. Ich musste zuerst ein bisschen kämpfen. Vor allem mit mir. Und meinem, aber ich habe doch recht. Und dann habe ich gemerkt, was das für eine Befriedung ist, wenn ich mich an den richtigen Platz stelle.
Und das ist ja dann, wenn man das mal so durch alles durchblickt hat, dann kommt ja so dieser Aha, da kommt das her. Ja.
Also wirklich, ich musste zuerst eine systemische Ausbildung machen. Das ist ja noch nicht so lange in unserem Feld. Das sind nur ein paar Jahrzehnte, seitdem systemische Arbeit und Aufstellungsarbeit in unser gesellschaftliches Feld reinkommt. Das ist immer noch sehr unbewusst. Sogar auch in Firmen, das ist sehr unbewusst, obwohl das so wichtig wäre, das zu wissen, wie das systemisch funktioniert. Und als ich dann diese Ausbildung gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass das System stärker ist als die Sprache, habe ich gedacht, meine Güte, ach so geht das. Deshalb habe ich so Schwierigkeiten, oder meine ich, ich habe Schwierigkeiten, gehört zu werden. Mhm. Und dann habe ich das geändert.
Mhm. Ja, die Möglichkeit haben wir ja, es zu ändern.
Zum Glück.
Ja. Oh. Renata, ich danke dir sehr und ich hoffe, dass wir ganz, ganz, ganz viele neugierig gemacht haben, mal darauf zu achten, wie wir miteinander kommunizieren. Also, ja, mir hat das schon so einiges zu denken gegeben, wo ich nochmal hinschaue. Und ja, beim nächsten Kongress vertiefen wir das Thema nochmal.
Ich bin dabei.
Da steigen wir nochmal ein. Ich habe da immer wieder Fragen. Das ist jetzt kommt schon wieder so einiges. Wenn ich da denke, wie gehe ich in die Umsetzung, da kommen schon direkt wieder neue Fragen.
Das ist ja der Punkt, dass dann plötzlich die Frage auftaucht, ja, wie setze ich es denn um? Oder wie setze ich es denn um? Und gell, wenn du möchtest, dann kannst du einfach meine Academy-Webseite hier unten verlinken, weil dort sind dann die Angebote, die Umsetzung voranbringen. Und ich bin jetzt gerade dran, so kleine Quickstarter aufzunehmen. Die sind ganz günstig und beantworten eine Kommunikationsfrage. Und dann, wenn man zum Beispiel haben ganz viele Leute gesagt, ich möchte gerne wissen, wie ich jemanden unterbrechen kann, der unendlich viel redet und nicht aufhört. Das war ein ganz beliebtes Thema. Dann nehme ich das auf und dann kann man das sich kaufen für wirklich wenig Geld. Und dann weiß man es nachher, oder? Dann kann man es nachher ausprobieren. So, also da gibt es kleine Einheiten jetzt. Und es gibt auch die großen natürlich.
Ja, ich glaube, da kann man sich richtig austoben beim Thema Kommunikation. Ich höre es schon.
Es hört ja nicht auf, das vertieft sich immer weiter, weil es geht ja auch um die Kommunikation mit sich selbst. Mhm. Und wenn die Kommunikation mit sich selbst dann klarer wird, dann wird es gegen außen auch klarer.
Ja, und wir dürfen es uns ja einfacher machen, das wissen wir ja mittlerweile.
Oh ja, gerne. Also wirklich gerne. Wir müssen, das sage ich noch zum Schluss, wir müssen ein paar Sachen opfern. Nämlich, dass ich meine, ich bin besser als du, damit ich gleichwertig sein kann. Und das Recht haben, das müssen wir opfern auf dem Altar der Gleichwertigkeit. Mhm. Das geht, sonst geht es nicht. Und es ist, ich kann dir sagen, ich habe es ja erlebt, es ist eine solche Entlastung, wenn ich nicht mehr recht haben muss. Es ist
so. Ich. Ja, und eigentlich wollen wir ja leichter haben, ne? Wir wollen ja gar nicht, dass es so kompliziert und so schwer und so unbefriedigend ist, sondern wir wollen ja harmonische Kommunikation im Endeffekt, ne?
Ja, ja, und deshalb sage ich das so präzise mit dem Recht haben, weil solange wir Recht haben wollen, kann es nicht harmonisch sein, weil dann hat die andere Person immer Unrecht. Und wir wissen ja, wie das für uns ist, wenn wir ins Unrecht gesetzt werden. Das heißt, die erste Öffnung ist, dass ich bereit bin, gleichwertig zu sein. Und dann wird es schon viel schöner.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich kann alle nur einladen. Tobt euch da aus. Es wird alles verlinkt. Und ja, aber ich habe schon Ideen für unser nächstes Gespräch.
Ja, super. Ich bin dabei, weil ich finde es total wichtig, dass es rausgeht.
Ja, weißt du, ja, ja.
An Beispielen, oder? Dass es beispielhaft wird.
Das genau, ist genau. Das ist auch das, wo ich am meisten von mitnehme. Da lerne ich draus. Beispiele sind immer, die verstehe ich. Die kann ich wunderbar dann auch umsetzen.
Und die Theorie, die verstehen wir schon, die ist auch wichtig. Aber wirklich verstehen, tief im Innern, verstehen wir es nur an unseren eigenen Beispielen.
Mhm. Ja.
Sonst bleibt es ein Kopfkino.
Mhm. Das haben wir ja genug.
Eben.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ich kann euch nur einladen, tobt euch mal aus auf der Seite von der lieben Renata und ja, lasst uns teilhaben, wie eure Kommunikation in der Familie funktioniert. Ich bin ganz gespannt auf Rückmeldungen, ich freue mich schon. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Zeit.
Gleichfalls, tschüss.
Danke dir, Renata, tschüss.
Danke auch, tschüss.